Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Andere Sitten, andere Bräuche, neue Regeln und neue Arbeitsverhältnisse. Häufig ein Kulturschock für diejenigen, die Praktika oder Studiensemester im Ausland verbringen. Um all dies geht es heute bei uns und damit herzlich willkommen zu unserer Oktobersendung von Micro Europa. Thema heute: Studium und Praktika im Ausland. Wir haben heute drei Studiogäste. Das ist einmal Jasmina Al-Ghanabi. Sie studiert Master in Medienwissenschaft in Tübingen und war schon mehrmals in Libyen, unter anderem während der Unruhen des arabischen Frühlings.
Hallo.
Dann haben wir die Medienwissenschaftsstudentin Caroline Rybarik eingeladen, ebenfalls aus Tübingen. Sie hat mehrere Praktika in den USA gemacht und kennt seitdem einige Stars und Sternchen.
Hallo.
Unser dritter Studiogast ist Iphigenia Stogios.
Hallo.
Sie hat die deutsche und die griechische Staatsbürgerschaft. Iphigenia verbrachte die Grundschulzeit in Tübingen, ging dann nach Griechenland und kehrte nun zum Masterstudium der Linguistik nach Tübingen zurück.
I'm calling up the country, babe, don't you wanna go? I'm calling up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. But I'm going when I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Don't leave this city, got to get away. Don't leave this city, got to get away. All the fuss and the fire, but you know I sure can't stay. So baby, pack your leave your truck, I know you've got to see today. So just a second, where we're going, I can't say. But we might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you used to be running or screaming and crying. Cause you've got a whole man. And I've got mine.
Bei mir zu Gast sind Iphigenia, Caroline und Jasmina. Sie alle haben ganz verschiedene Erfahrungen im Ausland gemacht. Jasmina, du warst mehrere Male in Libyen, zum Beispiel 2009 und auch jetzt während der Revolution. Dort hast du für einen libyschen Fernsehsender gearbeitet. Erzähl mal, was hast du dort gemacht?
Ich habe im Frühjahr 2009 beschlossen, nach Libyen zu gehen, um mein Praktikum, studiengebundenes Praktikum dort zu absolvieren. Und da habe ich für einen staatlichen Fernsehen dort gearbeitet, der damals aber noch privat war. Das war der erste private Radio- und Fernsehsender, den Saif al-Islam, der zweitälteste Sohn von Gaddafi, gegründet hatte, als er als Reformist galt und sich dafür für mehr Pressefreiheit einsetzte.
Und wie war das? Wie viele Freiheiten hattet ihr da in der Berichterstattung?
Zu Beginn, als wir noch ein privater Fernsehsender waren, hatten wir einige Freiheiten. Wir konnten auch einige politische und soziale Themen bearbeiten und darüber berichten. Nur später dann wurden die Grenzen immer stärker und wir durften nicht mehr so arg, vor allen Dingen über politische Themen berichten. Mein Spezialbereich war dann am Ende nur Kultur und Wirtschaft.
Und wie war dein Lebensstandard in Libyen?
Als Ausländerin hatte ich natürlich gewisse Freiheiten, die dort nicht jeder hat. Zudem bin ich ja auch noch Europäerin und man kann es mir, glaube ich, auch teilweise ansehen, dass ich nicht hundertprozentig arabischer Abstammung bin. Und dementsprechend bin ich auch viel anders auf Leute zugegangen und sie natürlich auch auf mich und haben dementsprechend auch anders auf meine Arbeit und auf meine Fragen reagiert.
Mhm. Wie unterscheiden sich die libyschen Arbeitsverhältnisse im Vergleich zu den deutschen?
Das kann man natürlich nicht mit den deutschen Arbeitsverhältnissen vergleichen. Zum Beispiel jetzt, dass der Chef Krankenkassenbeiträge übernimmt oder Urlaubsansprüche dementsprechend auch sind oder die Arbeitszeiten geregelt sind, sondern es steht man wirklich auf Abruf bereit. Da ruft irgendwann mal dann jemand an, ja übrigens in einer halben Stunde musst du im Sender sein und dann okay, zack, ich bin dann in einer halben Stunde im Sender und da kann auch manchmal ein Arbeitstag 15, 16 Stunden oder glatt mal 20 Stunden damit beanspruchen. Mhm. Vor allen Dingen während heißen Phasen, zum Beispiel wenn irgendwelche Gipfel, Wirtschaftsgipfel oder politische Gipfel stattfinden, so wie zum Beispiel damals während des afroeuropäischen Gipfels.
Und würdest du sagen, du hast aber schon gemerkt, dass du für einen libyschen Sender arbeitest und nicht für einen deutschen, also gerade weil du merkst, du darfst nicht über alles berichten?
Oder? Ich hatte mir schon öfters vorwerfen lassen müssen, dass ich zu deutsch denken würde.
Das heißt?
Das heißt, dass ich eventuell entweder zu pragmatisch an die Sachen rangehe oder zu kritisch an die Sachen herangehen würde.
Mhm.
Und dadurch, dass wir natürlich dementsprechend auch ein Zensurbüro hatten im Sender, später als wir verstaatlicht wurden, wurden natürlich die Beiträge zuerst mal geprüft vor der Sendung, vor der Ausstrahlung und dann wurde beschlossen, ob sie auch wirklich ausgestrahlt werden oder nicht.
Mhm. Und wie viele Arbeitsstunden hattest du da pro Tag? Kann man das sagen? Gibt es da eine geregelte Arbeitszeit?
Kann man grob wirklich nicht sagen. Also während des Gipfels bin ich manchmal um 6 Uhr angetanzt und dann gegen 3 Uhr nachts bin ich dann nach Hause gekommen. Da hatte ich wirklich nur 3 Stunden Schlaf. Dann hatte ich wiederum andere Tage, an denen es ein bisschen gechillter zuging sozusagen. Wir hatten dann vielleicht 4-5 Stunden, weil es ganz einfache Themen waren, die zu bearbeiten. Vor allem im Bereich Kunst und Kultur, da war es wirklich weniger.
Gut, Caroline, du warst auch im Ausland, allerdings mit ganz anderen Erlebnissen. Du hast in Australien studiert und hast vor allem aber auch viele Praktika in New York und Los Angeles gemacht. Zum Beispiel bei dem berühmten Autor Tom Wolfe. Erzähl mal, wie hast du das denn angestellt?
Ja, ich glaube, das war so eine, meine Freunde sagen immer so eine typische Caroline-Aktion, weil ich, ich wollte unbedingt ein Praktikum in New York machen, so kam es eigentlich dazu. Und ich war davor schon ein paar Mal in New York, eben als Tourist, und habe eben von Bekannten gehört, also mein Onkel, dem gehört ein Gebäude in Manhattan in der Upper East Side. Und in diesem Gebäude lebt eben Tom Wolfe. Und mein Onkel hat mir erzählt, dass er da wohnt. Und ich habe gesagt, ja, Mensch, da können wir doch was machen. Der kennt doch viele, der macht doch viel. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, jetzt, aber das geht nicht so einfach. Und da muss man erstmal an seinen ganzen Sekretären vorbei. Und der hat eben seinen eigenen... Ja, seinen eigenen Doorman, sagt man in Amerika, der ihm aufpasst, wer reingeht und so weiter. Und dann bin ich eben zu dem Doorman, habe gesagt, ja, hallo, ich bin die Caroline, ich komme aus Deutschland und ich würde gern bei dem Tom Wolfe irgendwas machen. Also
du bist einfach mal nach Amerika geflogen und standst vor seiner Tür.
Ja, okay. Ja, so habe ich es gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, schauen wir mal, melden Sie sich nochmal. Und dann war ich eben in Deutschland und dann habe ich halt eine E-Mail geschrieben, die wurde ignoriert. Dann habe ich angerufen, dann hat er gesagt, ja, weiß nicht, mal gucken. Und dann habe ich eben so bestimmt pro Tag 3 E-Mails geschrieben und 5 bis 6 Mal angerufen. Und dann hat irgendwann der Sekretär gesagt, ja, ist gut, ich verbinde Sie mit ihm. Mein Gott, jemand, der so dringend das will, kommen Sie her.
hartnäckig geblieben. Was hast du dort dann gemacht?
Ich war hauptsächlich Assistentin. Also bei einem Autor kann man ja nicht so viel wie jetzt in der Firma eben, würde ich sagen, machen oder dazulernen. Aber es war ganz spannend. Ich habe, er hat ein neues Buch zu der Zeit verfasst. Ich habe recherchiert und eben ja, Kaffee geholt und so alles, was dazu gehört. Mädchen für alles.
Und dann hast du noch ein zweites Praktikum gemacht, und zwar bei der Modefirma von Maggie Norris und Stella McCartney, der Tochter von Paul McCartney von den Beatles.
Genau, richtig.
Wie war das?
Das war super. Das war, glaube ich, einer meiner besten Praktikas, einfach aus dem Grund, weil ich sehr viel weggehen durfte. Was in Amerika besonders ja, dort eine große Rolle spielt, weil es einfach viel um Vitamin B geht. Das heißt, gute Kontakte knüpfen. Die Kontakte können einem meistens dann weiterhelfen. Und ja, und dann durfte ich eben besonders von Maggie Norris aus und auch von Stella McCartney zu Quentin Tarantinos Privatparty. Jack Nicholson habe ich getroffen. Natalie Portman war ich eine Woche ihre Begleiterin, habe sie angekleidet für Fotoshoots. Zu der Zeit kam Black Swan raus. Wen habe ich noch? Johnny Depp, Angelina Jolie. Ganz kurz, ja. Johnny Depp war mal so meins, aber ja.
Super. Dann nach den Beatles mit You Really Got a Hold on Me, live aufgenommen in Stockholm 1963. Und Je veux von Sass erzählt Caroline über ihre Arbeit bei einer erfolgreichen Hollywood-Produktionsfirma.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Mikroeuropa, Thema heute, Studium und Praktika im Ausland. Caroline, du hast vorher schon von deinem Praktika bei Tom Wolfe und Stella McCartney in New York erzählt. Seit einiger Zeit arbeitest du auch für eine Filmfirma in Los Angeles. Wie kam es denn dazu?
Dazu kam es eigentlich, weil ich eigentlich schon immer zum Film wollte. Und ja, in Amerika ist es relativ schwer. Also in Deutschland waren die Türen eigentlich relativ zu am Anfang für mich. Ich habe mich bei Bavaria Film beworben, als auch bei Babelsberger Filmstudios, hatte aber die meiste Zeit Absagen bekommen oder eben andere Angebote, die mich aber nicht interessiert haben, weil ich in die Produktion wollte. Und da habe ich gedacht, gut, ich probiere wieder USA, weil in New York die Amerikaner eine andere Einstellung haben, eine ganz andere Arbeitseinstellung. In Amerika ist mehr so, ich will unbedingt, dann kriegst du es auch. Ja, und dann habe ich mich eben dort beworben, auch mit einer extrem auffallenden Bewerbung, damit es eben auf dem obersten Stapel landet. Und dann habe ich eine Antwort gekriegt und da habe ich eben mich für den Development Department, also für den Bereich beworben, was mich auch interessiert, das heißt Skripte und eben ja die Pre-Production hauptsächlich des Films zu übernehmen. Mhm. Ja.
Wie sah die Bewerbung aus?
Die Bewerbung, ich habe ein eigenes Kinoposter entworfen. Das habe ich auch in diesen langen Kartonrolldingern da verschickt. Und auf dem Kinoposter war ich, das Bild wurde in Neuseeland gemacht, als ich so ein Schwert gehalten habe. Dann habe ich per Photoshop zwei Drachen eingeführt, die ich bekämpfe. Und dann habe ich meinen eigenen Kinofilm Caroline the Conqueress genannt, also auf Deutsch Caroline die Eroberin. Und dann habe ich eben drunter geschrieben, ganz eigentlich provokant, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich drunter geschrieben, eine Caroline Rybarik und Voltage Pictures Produktion. Und habe ich drunter geschrieben, ganz unten, wo dann immer kommt, so im Sommer 2000 irgendwas, habe ich dann hingeschrieben, soon in your office. Und das habe ich dann mit meinem Portfolio und allem denen hingeschickt. Ja.
Super. Und jetzt musst du Skripte lesen. Und wie läuft es ab? Erzähl mal.
Also ich kriege... Bei uns werden Skripte eingereicht von anderen Produktionsfirmen oder Agenturen, die eben ja die Scriptwriter betreuen oder die Regisseure unter anderem. Und die kriegen wir eingereicht, so ungefähr, sagen wir, ist unterschiedlich. Manchmal pro Woche 60 Skripte, manchmal keine, je nachdem. Und da sind dann relativ berühmte Autoren auch dabei, Scriptwriter. Ja, und die lese ich dann. Und gehe dann durch ein Verfahren. Also mein Hauptteil ist eigentlich zu gucken, ob dieser Film dann in Europa funktionieren würde und ob die Geschichte auch so funktioniert. Ja, das gucke ich mir meist an, bewerte es dann, fasse es zusammen, mache, wie man im Englischen so schön sagt, in dem Business ein Script Coverage. Ja, und dann reiche ich das an meinen Chef weiter.
Das heißt, das hast du in Los Angeles schon angefangen, aber bist jetzt quasi freie Mitarbeiterin aus Deutschland.
Ich muss sagen, ich habe es schon in Deutschland angefangen, weil ich den guten Mann die ganze Zeit genervt habe. Ja, und wann kann ich kommen? Und ich wollte halt wieder sicher gehen, dass ich diesen Platz auch habe, weil in Amerika sagt man oft ja, ja, und dann vergisst man das einfach. Und ich habe dem einfach jeden Tag geschrieben. Und als ich dann auch angekommen bin in Los Angeles im August, weil ich hatte im März angefangen zu covern die Skripte, bin ich da angekommen und dann wussten wir, oh, die Deutsche, klar kennen wir. Diese extremen Arbeitsmoral. Ja.
Und hast du jetzt auch Kontakt zu den Regisseuren und zu den Schauspielern?
Ich habe zu ein paar Regisseuren Kontakt. Ich habe zu Billy Friedkin, der hat, L.A., wie auch immer, ich weiß jetzt gar nicht, aber der hat jetzt auf jeden Fall einen Film gemacht, der bei uns bald in die Kino kommt, Killer Joe mit Matthew McConaughey und Emil Hirsch. Ja, zu einigen Schauspielern habe ich Kontakt, Robert Redford, Shia LaBeouf von Transformers. Ja.
Und wie unterscheidet sich das Arbeitsleben in Amerika im Vergleich zu Deutschland?
Oh Gott, sehr. Also, es ist viel... es ist viel anstrengender, würde ich sagen. Es wird viel mehr geschrien, es ist viel mehr Spannung. Es gibt keine Barriere. Also bei uns zum Beispiel hat man dieses Arbeitsverhältnis und dieses private Verhältnis. Dort ist das einfach sehr vermischt. Ja, Arbeitszeiten gibt's nicht. Ist nicht wie in Deutschland, dass man um 6 Uhr viel stehen und liegen lässt. Also sowas in anderen deutschen Firmen, wo ich reingeschaut habe, was auch schön war, fand ich. In Amerika ist es so, ja, nö, du bleibst so lang, bis es halt vorbei ist. Dann am Wochenende, dass man da arbeitet, ist ganz gewöhnlich. Also ich habe die meisten Skripte am Wochenende gemacht. Also wenn man nach Amerika will, muss man eine dicke Haut haben, sich anschreien lassen können, Müll wegbringen, alles, ja.
Okay. Du liest die Skripte und entscheidest dann quasi, ob der Film in Europa Sinn machen würde. Das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Hast du auch Angst, das falsch zu machen oder das falsch zu entscheiden?
Ja, ich habe das auch schon falsch entschieden. Mein Gott, also am Anfang habe ich halt natürlich das Problem gehabt, dass ich Skripte gekriegt habe von Leuten, die Armageddon geschrieben haben. Ich habe die Skripte gelesen von dem, der die Bond-Reihe geschrieben hat, also die Filme. Und da ist natürlich dann, dass ich Bedenken habe, dass ich die natürlich falsch einschätze. Und natürlich, wenn ich den Namen gelesen habe, dachte ich Popelstudentin aus Tübingen, beurteilt so ein Schreiber. Da war ich natürlich voreingenommen und habe dieses Skript sehr gut bewertet. Obwohl ich natürlich im Nachhinein mir anhören musste, dass dieses Skript einfach sehr schlecht ist. Aber naja, passiert. Jetzt gehe ich da anders drin. Jetzt gucke ich mir die Namen nicht mehr an, sondern lese nur das Skript.
Play, Sam. Play. As time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Looking at you, kid.
I wish I didn't love you so much.
Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. How's that you playing?
Oh, just a little something of my own.
Well, stop it. You know what I want to hear.
No, don't.
You played it for her, you play it for me. Play it.
Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Brave to still believe in good. and you are not keen to live on a dream. Liar, are you a liar because you don't say the way you feel? Liar, are you a liar because you don't know the way you feel? You forgot how to feel. We could be close if you just weren't close. Capable to love. You want to love, but you don't want to lose. Together alone, it's no freedom you abuse. Naive, am I naive? Because I still feel the way to feel.
Ariana Romana, die Newcomerin des Jahres aus Tübingen. Ihr erstes Musikvideo mit dem Titel Nai.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Sie hören Micro Europa auf 96.6. Wir haben heute Besuch von drei Studentinnen, Caroline, Iphigenia und Jasmina. Sie berichten uns über ihre Erlebnisse im Ausland. Jasmina, du warst in gefährlichen Zeiten in Libyen und hast dort bei einem Fernsehsender gearbeitet. Und im Ende oder Mitte 2009 bist du zurück nach Libyen. Warum bist du ein zweites Mal nach Libyen?
Als ich damals im Frühjahr 2009 nach Libyen gegangen bin, war es, wie gesagt, während eines Praktikums. Und während meines Praktikums dort wurde mir direkt eine Stelle angeboten. Dann habe ich noch am Anfang daran gezweifelt, ob ich wirklich wieder zurückgehen soll oder nicht. Dann bin ich hier nach Deutschland zurückgekommen, nach Tübingen, habe mein zweites Semester Master gemacht. Und während des Semesters habe ich dann für mich entschlossen, ja, ich gehe zurück. Dann habe ich auch nochmal in Libyen angerufen, gefragt, wird es unter den gleichen Bedingungen sein, weil mittlerweile der Sender ja verstaatlicht wurde, aufgrund eines Zwischenfalls, in dem wir anscheinend doch zu weit gegangen sind mit unserer Pressefreiheit. Und dann hat man mir zugesichert, ja, das wäre unter den gleichen Voraussetzungen. Dann bin ich hingeflogen und habe gemerkt, ja, es sind doch nicht mehr die gleichen Voraussetzungen. Aber ich habe auch gespürt, dass sich irgendwas im Land tut und fand es ganz interessant und dachte mir, es wird wahrscheinlich sehr praktisch sein, wenn ich vor Ort bleibe und das Ganze mal beobachten kann von meiner Perspektive als Ausländerin, aber trotzdem für einen staatlichen Sender zu arbeiten. Dann gehen die Leute auch ganz anders auf einen zu und man kann auch viel mehr hinterfragen. Natürlich wollen sie nicht, dass man alles jetzt publiziert, was sie gesagt haben, aber man erfährt viel Hintergrundwissen, man bekommt viel Hintergrundwissen, das ist ganz gut.
Wie hast du gemerkt, dass sich was tut?
Man hat Unmut gespürt, vor allen Dingen in der jungen Generation. Ich war auch zu der Zeit zum ersten Mal in meinem Leben, denn selbst damals, wo ich in den 90ern mit meinen Eltern dort war, noch nie im Osten war, habe ich auch gemerkt, dass die Leute im Osten, gerade jetzt nach dieser Geschichte mit dem Gefängnis Abu Slim, sich sehr kontra Gaddafi äußern und sich auch was zutrauen. Dann kam es auch noch, dass immer mehr Journalisten verhaftet wurden, immer mehr Kollegen verschwanden und kamen doch wieder zurück. Aber sie konnten nicht so frei mit uns sprechen, wie sie das früher taten. Und man hat schon gemerkt, dass der ein oder andere aufpasst, mit wem er über welche Themen spricht. Und dadurch, dass ich ja sowieso irgendwie neutral war für sie, haben sie ihr Herz bei mir ausgeschüttet und dann habe ich schon mitbekommen, dass da viel Unmut ist. Nur zu der Zeit haben wir alle gedacht, dass die Revolution von Saif al-Islam ausgeht, von dem zweitältesten Sohn von Gaddafi, und nicht, dass die jungen Leute die Revolution selbst starten und dass Saif sich sogar auf die Seite des Vaters stellt.
Hast du Gaddafi mal gesehen?
Ja, ich habe Gaddafi mal gesehen während des afroeuropäischen Gipfels. Ich durfte eigentlich nur wirtschaftliche und kulturelle Themen bearbeiten, aber dadurch, dass ich einer der wenigen in unserem Sender war, die Fremdsprachen beherrscht, sozusagen hatte ich die große Ehre, den Herrn auch mal zu treffen.
Wie war das? Wie ist der dir? Wie kam er rüber?
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so sagen soll. Zu der Zeit war es ziemlich interessant, ihn mal zu treffen. Und man hat versucht, an ihn ranzukommen und mir Fragen zu stellen. Und man hat immer wieder die Blicke von seinen Sicherheitsleuten im Rücken gespürt. Und dann wurde man auch mal an der Jacke gezogen, dass man doch zu arg Sachen hinterfragt, die man nicht hinterfragen sollte. Und dann war man auch sehr, sehr vorsichtig.
Hast du dir auch zweimal überlegt, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst oder über was du berichten darfst?
Am Anfang nicht, aber ich hatte ja meinen Kameramann, der neben mir saß und mir die ganze Zeit dann irgendwie in ein Schienbein, gegen Schienbein getreten hat oder an der Jacke gezogen hat, so jetzt aber nicht mehr, jetzt mal ein bisschen langsam. Oder wenn irgendeiner der Kollegen, der europäischen Kollegen, was gefragt hat und ich dann direkt mit meinem Mikrofon reingegangen bin, das war vielleicht nicht für die libyschen Ohren bestimmt, dann habe ich trotzdem alles auch mitgenommen und bearbeitet. Ich musste mir aber dann in der Redaktion später anhören, dass ich vieles rausschneiden müsste.
Im Februar 2011 hat sich die Revolution dann zugespitzt und dann wurdest du zwangsevakuiert. Wie lief das ab?
Ich kenne ja viele Leute in verschiedenen europäischen Botschaften, nicht europäischen Botschaften. Ich bekam dann am Morgen des 22. einen Anruf, nachdem mir gesagt wurde, dass man schon mehrmals versucht hätte, mich zu erreichen, und ich hätte ja nur eine Stunde, um mich mit meinem Ehemann in die Botschaft zu begeben und mich in die Liste einzutragen. Also eine ganz komplizierte Geschichte, und dann von der Botschaft dann zum Flughafen und so weiter. Wir durften aber nur einen Rucksack mitnehmen und dann hieß es, nein, doch kein Rucksack. Und dann in dem Augenblick klopfte es an die Tür. Die Nachbarn kamen und die sagten mir, wir sollen heute das Haus nicht verlassen, weil in den vergangenen Tagen mehrere ägyptische Staatsbürger, ich muss dazu sagen, mein Ehemann ist Ägypter, verhaftet wurden, und es könnte ja eventuell sein, dass mein Ehemann auch mit verhaftet wird. Er war vorher schon mal verhaftet, als er versucht hat, Tickets für mich zu kriegen, damit ich, die Idee war, Anfang März außer Landes fliege, und dann musste ich doch am 22. Februar mit einer Transall-Maschine, also deutsche Bundeswehrmaschine, rausgeflogen werden, und er kam erst 36, 38 Stunden später.
Und war das aufregend oder?
Aufregend hört sich so positiv an. Es war alles andere als positiv, wenn man dann am Flughafen war oder wenn man zum Flughafen reinfuhr, hat man schon die ellenlange Schlange von irgendwelchen Afrikanern oder jetzt anderen arabischen Staatsbürgern gesehen, die, was weiß ich, 3-4 Kilometer rausgingen. Und ich habe noch gehört, dass am nächsten Tag es sogar 8 Kilometer waren.
Und deinen Mann hast du erst ein paar Tage später gesehen.
Genau, ich habe ihn erst dann später gesehen, aber war heilfroh, als er endlich mal hier war.
Gleich erzählt uns Iphigenia, Griechin und Deutsche zugleich, wie es ihr jetzt bei ihrem Auslandsstudium, nämlich in Tübingen, ergeht.
Auf ein Wort. Unsere Zeit war schön, doch geprägt war sie von Höhen und Tiefen. Deinen Höhen und Tiefen, Tübingen. Die Verzweiflung durchfließt mich wie dich der Neckar. Ist unser Glück nur ein naiver Traum, 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 Traum. Du treibst mich auf, du lässt mich fallen, doch damit bin ich nicht allein. Muxen, Streber, Marter, Falke,
hauen auf die Partybauke.
Wohlstand, Zirkus, Freaks und Zecken werden deine Berge plätten.
Tübingen, warum bist du so hügelig?
Typ. Typisch für deine Geografie, Viele reden nur von deinem Genie, nie. Niemand denkt dabei an unsere Knie.
Genia, erstmal, was bedeutet es gerade jetzt für dich, Griechin zu sein, jetzt wo viele Griechenland aus der Eurozone eigentlich raushaben wollen?
Momentan ist es sicher sehr schwierig, Griechin zu sein und auch zu sagen, ja, ich heiße Iphigenia, ich komme aus Griechenland, weil man hört von vielen auch in Deutschland, aber nicht nur von Deutschen, auch generell von Menschen, da gibt es sehr viele Vorurteile. Ja, ihr Griechen, ihr seid faul oder wir bezahlen jetzt für euch und was macht ihr? Ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst etwas unternehmen. Und deswegen gibt es ja auch sehr viele Proteste in Griechenland, weil eigentlich wir Griechen, wir wollen eine bessere Zukunft. Und momentan ist es sehr schwierig, was zu machen. Trotzdem versuchen es alle Griechen, nur die Politiker, die haben es schon viel früher gewusst, haben aber es sozusagen verheimlicht. Aber jetzt sieht es ja jeder.
Hast du das Gefühl, dich dann rechtfertigen zu müssen?
Eigentlich nicht, weil ich bin schon stolz, dass ich Griechin bin, wegen meiner Herkunft. Und Griechenland hat ja auch eine tolle Vorgeschichte, Aristoteles, alle die Philosophen. Und ja, das Griechenland war auch in der Vergangenheit was ganz Wichtiges und viele kannten Griechenland und immer noch. Und deswegen, klar muss ich beweisen, dass ich fleißig bin, dass ich fähig bin. Und das versuche ich auch zu machen, so gut wie ich es kann.
Du hast als Kind schon mal ein paar Jahre in Tübingen gelebt, bist dann mit deiner Mutter und deinem Bruder zu deinem Vater zurück nach Griechenland Genau. Und jetzt zum Studium wieder nach Tübingen. Warum?
Also ich habe letztes Jahr im Juli dann mein Bachelor in Thessaloniki absolviert, Germanistik. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Soll ich hier bleiben und vielleicht an einer Sprachschule unterrichten oder vielleicht versuchen, eine staatliche Arbeit zu bekommen in einer Schule, aber da hätte ich sowieso auch kein gutes Gehalt und man hat auch, wenn man noch nicht gearbeitet hat, keine Chancen im Staat da an einer Schule zu arbeiten. Man kann nur in so Sprachschulen Nachhilfe geben oder ja, weil in Griechenland gibt es sehr viel Nachhilfe und besonders auch Sprachen. Wir sind ein Volk, das sehr sich dafür interessiert, möglichst viele Sprachen zu lernen. Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt nach Deutschland, ich bilde mich weiter und habe mich dann auch beworben für Master. Und dann habe ich die Antwort bekommen, ja, wir nehmen Sie an. Und dann bin ich direkt wieder zu meiner Geburtsstadt Tübingen gekommen.
Und fühlst du dich in Tübingen zu Hause?
Eigentlich schon fast wie zu Hause, weil Tübingen ist mir ja nicht fremd. Tübingen ist eine Stadt, die ich kenne, weil ich habe auch jedes Jahr meine Großeltern und meine Bekannte hier mutterlicherseits besucht. Und generell auch Deutschland kannte ich. Ich war auch in Berlin ein Semester und ich mag Deutschland und fühle mich jetzt auch sehr wohl. Am Anfang war es gar nicht einfach für mich, trotzdem, obwohl ich Deutschland kannte. Weil das Leben war einfach anders und ich war es anders in Griechenland gewohnt.
Wie unterscheidet sich das Studentenleben in Tübingen im Vergleich zu Griechenland?
Es gibt sehr viele positive Sachen. Man kann mit relativ wenig Geld klarkommen. Man hat sehr viele Chancen und Möglichkeiten. Es wird sehr viel unternommen für die, also man hat als Student sehr viele Chancen, an Workshops teilzunehmen, viele Sachen in der Freizeit, Unisport. Das gibt's eigentlich auch in Griechenland, aber es ist nicht dasselbe. Hier ist es alles viel aktiver und man entscheidet sich auch irgendwie schneller, weil man sieht, dass viele Studenten auch in ihrer Freizeit Sachen machen, die interessant sind. In Griechenland gehen wir eher mehr Kaffee trinken, gehen nachts dann immer aus und unternehmen nicht so viel wie hier, muss ich gestehen, ja.
Triffst du dich eher mit Landsleuten oder bist du da völlig offen?
Ich bin völlig offen und das erste Jahr hier habe ich fast keine Griechen kennengelernt. Jetzt lerne ich immer mehr Griechen kennen, weil ich einfach offen bin und weil ich es liebe, Menschen aus allen Kulturen kennenzulernen und dann auch mehr Sachen von ihnen zu erfahren, wie es vielleicht in anderen Ländern ist. Ja, ich bin sehr offen.
Wenn man dich fragen würde, ob du Griechin oder Deutsche bist, was würdest du antworten?
Ich würde schon sagen, dass ich in meinem Herzen Griechin bin. Ich habe aber auch die deutsche Staatsangehörigkeit und ich freue mich sehr darüber, weil Deutschland also vielen Leuten hilft, ein besseres Leben zu haben, eine positive Zukunft, und es stehen sehr viele Türen offen.
Willst du nach dem Studium wieder zurück nach Griechenland?
Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube eher nicht. Ich möchte hier bleiben und eine gute Arbeit finden und dann sehe ich mal weiter, was alles passiert.
Αυγούστου κοντά στη Ροδαβή είκανα παραγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας στο γέλαστο παιδί. Όταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόλον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Στους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
around, always looking down, and all I see, painted faces fill the places I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and how you speak. Countless lovers on the covers of the streets. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Someone like you. Of in the night while you live it out. Wedging words to shake the poet and the bee. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice. Someone like you.
Funkkartell aus Rutesheim mit You Somebody. Iphigenia, du hast uns gerade über deine Erfahrungen in Tübingen erzählt. Würdest du denn deinen Tübinger Kommilitonen raten, ein Studium oder ein Praktikum in Griechenland zu machen?
Das würde ich schon machen, aber vielleicht nicht in diesem Zeitpunkt, weil die Krise ist ja spürbar. Deswegen wäre es dieser Zeitpunkt nicht so richtig, aber generell auf jeden Fall würde ich das raten, weil dann könnte ein Tübinger Student die Gastfreundlichkeit kennenlernen, das Temperament, die Kultur, und das ist schon etwas Positives, das alles kennenzulernen und nicht nur Deutschland oder nur ein Land kennen, weil dann dadurch lernt man viel mehr und ist auch selber offener.
Gehst du denn selber gerne jetzt gerade noch nach Griechenland?
Auf jeden Fall, weil da habe ich ja auch so viele Freunde und meine Familie. Okay, es ist nicht so, ich kann es nicht so oft machen, weil ich ja auch jetzt die Uni habe und auch hier arbeite. Aber zum Beispiel diesen Sommer habe ich das völlig ausgenutzt und war da 1,5 Monate am Meer, habe ich wieder wirklich Griechen gefühlt. Und dann jetzt nächstes Mal glaube ich schon, dass ich im Weihnachten dort bin, ja.
Und was sind denn die größten Vorurteile, die wir Deutschen gegenüber den Griechen haben? Was kriegst du da so mit?
Also das Schlimmste, was ich gehört habe, und da wollte ich wirklich fast den Fernseher kaputt machen, dass Griechenland nur Sonne und Tzatziki sei. Und das fand ich also wirklich ein ganz, ganz schlimmes Vorurteil, weil es ist eigentlich nicht so. Es stimmt, dass nicht alle Griechen die Besten sind, und gleich gibt es auch Menschen, die nicht so gerne arbeiten in Griechenland, aber ich glaube, das gibt es überall. Man sollte nicht mit Vorurteilen leben und das dann als Glauben haben, sondern auch vielleicht selber in Griechenland mal nach Griechenland reisen und sehen, dass es nicht so ist.
Was findest du, könnten sich die Deutschen eine Scheibe abschneiden, was die Griechen machen oder wo sie gut sind?
Gastfreundlichkeit, das sage ich immer wieder. wir lieben es, Gäste zu haben. Und hier kommt es manchmal vor, dass wenn ich zum Beispiel bei Freunden bin, ohne jetzt, ich will da nichts Negatives sagen, aber zum Beispiel, da bekomme ich vielleicht nur eine, da bekommt man, wenn man sagt, zum Beispiel in Griechenland, möchtest du was essen? Und der Gast sagt immer am Anfang, oh, na, eigentlich möchte ich nichts. Dann bekommt man ganz viele Teller mit Essen und muss es auch essen. Und hier, wenn man sagt, möchtest du was essen? Und man antwortet, oh, eigentlich nicht, weil man ein bisschen schüchtern ist, dann bekommt man auch wirklich nichts zu essen. Es sind halt kulturelle Unterschiede, ja.
Gut. Caroline, nachdem du jetzt schon so viele Erfahrungen in Amerika gesammelt hast, kannst du dir vorstellen, immer dort zu arbeiten?
Ja, sehr schwere Frage. Ich glaube mittlerweile, eigentlich müssten wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten und dann könnte ich es dir wahrscheinlich sagen. Ich würde jetzt mal spontan ja sagen. Dadurch, dass ich weiß, dass ich jetzt mit diesem rauen Umgangston, der dort ja einfach Alltag ist, mit dem kann ich jetzt umgehen. Von dem her ja schon.
Und würdest du raten, anderen in Amerika ein Praktikum zu machen, die vielleicht auch nicht so eine dicke Haut haben? Und wenn ja, wie sollen die sich da bewerben?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es, aber das ist wahrscheinlich auch das ganz Gute dran, wenn man etwas wirklich liebt und eine Leidenschaft für was hat, da sind die Amerikaner sehr offen für sowas. Also da ist es doch noch so Dream Big, ist da ganz groß geschrieben. Und deswegen würde ich es eigentlich schon jedem empfehlen, der wirklich unbedingt das machen will. Ganz wichtig ist halt, dass man das auch wirklich will. Da muss man sehr hartnäckig sein. Die deutschen Bewerbungsvorschriften, die man so kennt, muss man verwerfen, verbrennen. Ja, weil sonst, die Amerikaner sind da sehr viel, da kann man wirklich reinschreiben, I have a dream. Also ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung darf schon gehen. Also, ja. Yeah.
Also viel kreativer auch.
Ja, und viel oberflächlicher. Aber es hat Vorteile, definitiv, ja. Man darf wirklich schreiben, was man gerade denkt.
Und wie ist das Leben in Los Angeles zum Beispiel? Ist das auch empfehlenswert?
Nee, finde ich nicht. Also außer wenn ich jetzt ganz reich werden würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ja. In Los Angeles ist sehr viel Armut, was man wahrscheinlich von hier nicht so kennt. Ja, man denkt auch, glaube ich, nicht, aber da bin ich wahrscheinlich auch etwas naiv an die ganze Sache rangegangen. Man denkt immer, naja, Los Angeles, Hollywood, schöne und reiche überall. Ja, mag so sein in Beverly Hills und vielleicht Sunset Boulevard, aber darauf beschränkt sich es eigentlich relativ, weil sobald man außerhalb ist, leben die Leute ein hartes Leben. Und ich kenne auch keinen, also ich habe noch kein Volk kennengelernt, das so hart arbeitet wie die Amerikaner.
Okay. Jasmina, gerade ist ja einiges los in Libyen und Gaddafi ist gestorben. Würdest du jetzt wieder nach Libyen gehen?
Ich hatte erst gestern die Diskussion mit meinem Ehemann, dass ich am liebsten jetzt die Koffer packen würde und wieder zurückgehen würde, weil ich denke, dass die Zeit sehr, sehr spannend gerade jetzt mit den Entwicklungen ist. Nur denke ich, dass jetzt ganz realistisch und pragmatisch gedacht es wahrscheinlich von Vorteil wäre, wenn ich wenigstens jetzt mein Masterstudium endlich mal abschließen würde. Also zwei Semester, denke ich, kann ich mich noch zusammenreißen und dann danach würde ich schon gerne wieder zurückkehren.
Und würdest du auch anderen empfehlen, in arabische Länder zu gehen?
Natürlich ist es eine Erfahrung, die man machen sollte, im Ausland jetzt irgendwie mal Zeit zu verbringen. Für bestimmte Bereiche ist es natürlich sehr interessant, auch mal eine gewisse Zeit in den arabischen Ländern verbracht zu haben. Nur man darf wirklich nicht alle Länder in einen Topf werfen. Sie sprechen zwar dieselbe Sprache, sind aber verschiedene Dialekte, haben verschiedene kulturelle Hintergründe, verschiedene Geschichten. Von daher muss man wirklich sich darauf gut vorbereiten.
Von uns war es das schon wieder. Vielen Dank an meine Gäste, Caroline Rebarik.
Tschüss.
Jasmina Al-Ghanawi.
Hat mich gefreut.
Und Iphigenia Stogios.
Tschüss.
Am Regiepult saß wie immer Oliver Lichtwald. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wir hören uns wieder am letzten Sonntag im November. Das ist der 27. und auch schon der 1. Advent. Alle bisherigen Sendungen können Sie auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek unter dem Stichwort Mikroeuropa anhören. jetzt gleich im Uniforum, Oscar Wilde und das Gespenst von Canterville. Ich bin Elsa Rüff und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.